Guten Morgen, Haus des Herrn. Tut mir leid für die Verzögerung. Schön, dass wir so viele sind heute Morgen, obwohl die Sommerferien angefangen haben. Da sind weniger Löcher als hier, aber das sieht insgesamt ganz gut aus. Vielleicht kommen sogar noch ein paar nach. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Justieren von diesem Teil. So, ja. Ich glaube, ich fange an mit einem Gebet. Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für diese wunderbare Zeit im Lobpreis, dass du da warst und jetzt weiter da bist. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst heute Morgen durch dein Wort, dass du zu uns sprichst in unsere Herzen, Gott. Wir richten unsere Augen auf dich aus. Wir konzentrieren uns auf das, was du bist, wer du bist, wie du bist. Wir bitten dich, dass du uns heute Morgen begegnest und genau das in uns tust, was du tun möchtest. Amen. Wer von euch, also ich brauche jetzt Hände, wer von euch gehört zu der Sorte Menschen, die schon mal Teenager waren oder Jugendliche? Es sollen jetzt eigentlich alle Hände hochgehen, ansonsten rate ich dir, besuch deinen Arzt demnächst, wenn du über 18 bist. Wenn du unter 18 bist, dann ist gar kein Problem, dann musst du die Hände nicht gehoben haben. Und unsere Teenagerzeit, die begleitet uns mit so einigen Dingen. Wenn du dich zurückversetzt in deine Teenagerzeit, denk mal kurz drüber nach, hat da so dein Alltag bestimmt, was war da toll in dieser Zeit, was hat dich begeistert? Vielleicht hatte ich irgendeine Gruppe begeistert, vielleicht hat dich irgendein Star begeistert, irgendein Schauspieler oder irgendeine Fußballmannschaft. Je nachdem, in welchem Alter du bist, könnten das unterschiedliche Gruppenstars gewesen sein. Vielleicht für die den Altersdurchschnitt im Haus des Herrn etwas heben. Vielleicht war da Elvis Presley ein Star. Oder vielleicht sogar die Beatles. Ich weiß, meine Mama, die fand, glaube ich, die Beatles echt richtig toll. vielleicht Peter Alexander. Kennt den noch jemand? Wer kennt Peter Alexander? Ah, sind doch noch viele. Vielleicht dann so ein bisschen später. Ich weiß, dass in Anderlees Zimmer, da hing zumindest so eine Fankarte von Roxette. Weiß nicht, ob ich das jetzt verraten durfte. Oder Guns N' Roses war auch eine Zeit lang echt modern. Vielleicht, du musst dich jetzt nicht melden, die Kelly Family. Das sind alles Gruppen und Leute, die dich vielleicht begeistert haben. Vielleicht aber auch irgendein Fußballverein. Ich kenne so manche in der Gemeinde hier, da gibt es so zwei Fronten. Da dreht sich's oft um Borussia Dortmund und Bayern München. Und eine dieser beiden Gruppen hat eine mächtige Niederlage vor ein paar Monaten bekommen, auf die ich jetzt nicht mehr eingehen möchte. Das war, glaube ich, so Ende Mai. Da haben sich die Bayern-Fans ganz arg gefreut. Und so unsere Teenagerzeit und oft auch darüber hinaus noch, wie man manchmal sieht, sind wir einfach begeistert für irgendwelche Dinge, die so in unserem Umfeld sind, für Stars oder irgendwelche Schauspieler. Bei mir war das nicht anders. Meine Mama lacht schon. Bei mir war das ganz und gar nicht anders und ich bin heute sehr transparent vor euch. Ich war ein sehr, sehr großer Fan und das ist sehr milde ausgedrückt von den Backstreet Boys. Das sind die... Das sind diese hübschen Jungs, die fünf aus Florida. Zuerst fand ich den ganz rechts richtig toll. Es hat sich irgendwann geändert. Ich glaube dann der ganz links und dann da unten, der unten rechts. Also es hat sich gewandelt. Aber die fand ich auf jeden Fall so zwischen 12 und 18 war ich absolut begeisterter Backstreet Boys Fan. Das hat sehr viel beinhaltet in meinem Leben. Es war nicht nur so, dass ich die gut fand, sondern ich habe das auch gelebt. Wenn man in mein Zimmer kam, dann ist man wohl zuerst mal ziemlich erschrocken, wenn man die Jungs nicht genauso toll fand wie ich. Ich habe nämlich nicht nur einfach so 2-3 Poster aufgehängt von den Leuten, die ich toll fand. Ich habe mein Zimmer tapeziert. Ich habe ein Poster neben das andere gehängt und jeder Winkel, der noch frei war, da kam dann irgendeine kleine Postkarte oder sowas von den fünf oder von einem von den fünf rein. Ich habe so weit getrieben, ich habe die Decke tapeziert mit Postern. Ich habe mir die Mühe gemacht, einen Stuhl zu holen, und mich da drauf zu stellen und mühsamst mit Reißnägeln die Decke mit Postern zu tapezieren. Ich habe mir heimlich die Bravo gekauft, Mama. Ich habe mir die Pop-Rocky gekauft und ich habe mir heimlich die Popcorn gekauft und überhaupt jede Zeitschrift, wo auch nur irgendein Schnipsel von diesen Jungs hätte drin gewesen sein können. Ich habe wirklich alles gemacht. Ich bin auf Konzerte gegangen. Mein Papa hat mich aufs erste Konzert gefahren. Dieser Konzertbesuch war einschließlich der Bereitschaft, mich vor den Tourbus zu werfen, wenn er denn an mir vorbeifährt. Also ihr seht, meine Eltern haben sehr viel mitgemacht. Wenn man ein begeisterter Fan ist, dann sieht es vielleicht ungefähr so aus. Also so ungefähr ich in der 150. Reihe von vorne auf dem Backstreet Boys Konzert. Oder vielleicht eins weiter, könnte es so aussehen, da ist sehr viel Leidenschaft und Verzweiflung mit drin. Oder vielleicht auch so, also als ich auf diesen Konzerten war, da war da sehr viel Leben und da ging es wirklich um was, so hat sich zumindest angefühlt. Es hat mich sehr geprägt, ja, das hat es wirklich. Das ging sogar so weit, dass ich auf der Autobahn Ausschau gehalten habe zwischen Sinsheim und Lahr, ob da nicht vielleicht zufällig einer von den beiden gerade vorbeifährt. Also es war ziemlich, ja, out of jeglicher Rationalität. Bei Wikipedia lesen wir die Definition von einem Fan. Übrigens, das Wort Fan kommt von dem Wort Fanatic. Und ihr seht da vielleicht, warum. Wikipedia definiert es so: Ein Fan ist ein Mensch, der langfristig eine leidenschaftliche Beziehung zu einem für ihn externen, öffentlichen, entweder personalen, kollektiven, gegenständlichen, abstrakten oder sportlichen Fanobjekt hat und in die emotionale Beziehung zu diesem Objekt Ressourcen wie Zeit und oder Geld investiert. Die begeisterte Anhängerschaft äußert sich meist in Ritualen der Verehrung der betreffenden Person, Gruppe oder Sache. Und das hat mein Leben sehr widergespiegelt in dieser Zeit. Also ein Fan ist eine Person, die eine leidenschaftliche Beziehung zu einem Fanobjekt hat und diesem Fanobjekt, dieser Person eine Verehrung gibt und da hinein Zeit, Geld und Mühe investiert. Der Bibeltext, den wir heute haben, ist in Epheser 1, 3 bis 14. Den möchte ich vorlesen. Da steht: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Er hat sie uns in ihrer ganzen Fülle erfahren lassen. In seiner Gnade hat er uns auch alle nötige Weisheit und Einsicht geschenkt. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er es beschlossen, durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Außerdem hat Gott uns, seinem Plan entsprechend, durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausfüllt, hat uns von Anfang an dazu bestimmt. Mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus Jesus gesetzt haben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Weisheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, damit er euch sein Siegel aufdrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das ist ein langer Text, kommt aber ein paar Mal das vor, um was es heute gehen soll. Das finden wir gleich noch heraus. Wir befinden uns gerade in der Predigtreihe We Are Family. Es geht um Gemeinde im 21. Jahrhundert. Und in dieser Predigtreihe sind wir jetzt momentan in einer Trilogie drin. Die hat letzte Woche angefangen. Die Elli hat letzte Woche über den Auftrag der Gemeinde gesprochen, nämlich den Auftrag der Gemeinde, der nach außen geht. Darfst gern klicken, Isabel? Glaube ich zumindest, genau, der nach außen geht. Wir haben letzte Woche davon gehört, dass wir als Gemeinde und als Einzelner in der Gemeinde den Auftrag haben, Botschafter zu sein. Wir sind nicht mehr Teil dieser Welt, wir sind in dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir sind entsandt in diese Welt, damit wir Zeugnis von dem großen Geschenk geben, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Die Gemeinde hat einen Auftrag nach außen. Die Gemeinde, also dieser Auftrag, den wir haben, der geht in drei Dimensionen. Eben nach außen, die Gemeinde hat einen Auftrag nach innen. Darüber werden wir in den nächsten zwei Wochen was von Annalie und Jesse hören. Da geht es darum, dass wir als Gemeinde diejenigen, die zu Jesus gehören, uns gegenseitig aufbauen, ermutigen, zurüsten im Glauben und gemeinsam reifer werden und Gemeinde bauen. Und wir als Gemeinde haben einen Auftrag, der nach oben geht. Also der Auftrag der Gemeinde geht in drei Richtungen. Nach außen, nach innen und nach oben. Und heute wollen wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, was dieser Auftrag nach oben bedeutet. Keine dieser drei Dimensionen darf vernachlässigt werden. Also ich kann nicht sagen, ich bin eher der Evangelist, also mache ich das und die anderen sollen dann die anderen Bereiche abdecken oder ich bin eher so derjenige, der ermutigt. Ich rede gern nett mit Leuten, aber mit Leuten, die ich nicht kenne, mit denen habe ich es nicht so. Also der eine macht das, der andere macht das, wir machen einfach Teamwork. So nicht, sondern kein Teil von diesen drei Bereichen darf in der Gemeinde als Ganzes vernachlässigt werden, auch nicht in unserem persönlichen Leben als einzelne Glieder der Gemeinde. Dieser Auftrag nach oben, was bedeutet das? Was heißt es, wir haben den Auftrag nach oben? Wir haben als Gemeinde an erster Stelle, und das ist der grundlegende Auftrag, Gott zu verherrlichen, ihn anzubeten und ihm alle Ehre zu geben. Und nur, wenn wir diesen Auftrag erfüllen, den Auftrag nach oben, können wir auch die anderen beiden Bereiche erfüllen, sodass es Gott gefällt. Wir können nur sein Wort weitergeben und Botschafter sein für die Welt, wenn wir das aus Anbetung heraus tun. Wir können nur uns gegenseitig aufbauen, wenn wir das aus Anbetung zu Gott heraus tun. Wenn wir das nicht aus einer Anbetungshaltung zu Gott heraus tun, wenn Gott nicht an erster Stelle ist in dem, was wir tun, dann wird sehr schnell was Egoistisches, was Selbstsüchtiges an erster Stelle stehen. Dann könnte es zum Beispiel sein, dass du sagst, ich gehe raus und erzähle das Evangelium, weil dann habe ich eine richtige Stellung in der Gemeinde. Oder, aus Pflichtbewusstsein vielleicht. Oder du tust es, weil du gut dastehen möchtest. Was auch immer deine Motivation ist, wenn es nicht Gott ist, dann ist es etwas, was eine falsche Motivation ist. Weil es dann deine Interessen sind. Gott will den Ehrenplatz haben in allem, was wir tun, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch in unserem Gemeindeleben. Und in Römer 11, 36 steht, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Ihm gebührt die Ehre. Mal kurz was trinken. Ich dachte mir, wie kann man das denn vergleichen? Wie kann man das vergleichen? Warum muss da immer Gott an erster Stelle stehen? Man kann doch auch einfach nett sein, ohne dass man jetzt Jesus oder Gott irgendwie im Sinn hat. Ist doch dann trotzdem gut, oder? Nehmen wir mal an, Nehmen wir mal an, Uli, du erfindest die eierlegende Wollmilchsau. Also du hast sie erfunden. Die kann alles, die macht alles, die kocht dir das Essen, die massiert dich abends, die massiert dir den Rücken, die putzt dir die Wohnung. Die eierlegende Wollmilchsau ist die Erfindung, das gab's noch nie, das wird's niemals mehr geben. Und Uli Scharesky hat diese eierlegende Wollmilchsau erfunden. Und das ist eine Hammererfindung, die jedem dient, jeder profitiert davon. So, und jetzt komme ich und sage, hallo, hast du's, Herrn? Ich habe eine neue Erfindung. Die eierlegende Wollmilchsau ist total gut, ihr müsst die haben. Habe ich mir ausgedacht, das ist spitze. Ich bin begeistert von dieser Erfindung, das ist meine. Und was passiert ist, ich habe mir was genommen, was mir nicht zusteht. Uli hat diese eierlegende Wollmilchsau erfunden, die jetzt jedem dient und nützt und auch gut ist. Aber es war nicht richtig, dass ich dafür die Anerkennung bekomme. Und es war nicht richtig, dass ich jetzt den Namen auf dieser eierlegenden Wollmilchsau habe. Und naja, ich kann jetzt nicht sagen, so ist es bei Gott. Das wäre ein bisschen komisch. Aber Gott ist derjenige, von dem alles kommt, durch den alles ist und für den alles ausgerichtet ist. Und wenn wir etwas tun, dann ist es richtig, wenn wir es in einem Blick auf ihn tun und wissen, dass er alles gemacht hat, dass wir es durch ihn tun. Und es ist nicht richtig, wenn wir es aus eigener Kraft tun und wenn wir es aus irgendwelchen anderen Motiven tun. Also Gott möchte, dass wir als Gemeinde ihn anbeten, dass wir ihn an erste Stelle setzen. Und die große Frage ist doch, wie kann ich Gott überhaupt anbeten? Wie funktioniert das? Was bedeutet Anbetung? Ich habe eine gute Definition dafür gefunden, was Anbetung ist. Die ist bestimmt nicht allumfassend, aber ich fand sie sehr gut. Und zwar, Anbetung ist das Ergebnis von Erkenntnis Gottes und das begeistert und überwältigt sein von ihm und seiner Herrlichkeit. Anbetung ist, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit erkennen und würdigen und unsere höchste Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Gott macht Menschen zu Anbetern, indem er etwas von sich offenbart. So, wenn wir Gott sehen, wenn er uns ein Stück von ihm offenbart, dann ist Anbetung eine Reaktion auf das, was wir gesehen haben. Und es ist ein Ausdruck der Wertschätzung und der Wertschätzung, die wir ihm entgegenbringen. Ein Fan ist jemand, der in einer leidenschaftlichen Beziehung mit einem Fanobjekt steht. Und in der Regel ist es so, bei mir war das so, dass ich hatte ja keine Beziehung zu irgendeinem von diesen 5 Jungs aus Florida. Ich fand die ganz toll, ich habe ihr Leben studiert, so einigermaßen, und ich war begeistert von der Musik. So in gewisser Weise hatte ich eine Beziehung, aber nicht wirklich das, was man sich unter einer Beziehung vorstellt. So, es war sehr einseitig. Ich habe nur sie gesehen, und bei Gott ist es anders. Gott möchte, dass du wirklich mit ihm in Beziehung trittst. Er will nicht nur einfach, dass du ein Fan bist, der ihn anschaut, der vielleicht toll findet, was er getan hat. Ja, Jesus, der hat gute Dinge gemacht, der war ganz nett, der hat den Leuten geholfen, das finde ich gut, da will ich mich so ein bisschen dran orientieren. Gott geht es um viel mehr. Ihm geht es darum, dass du ihn wirklich kennst und er kennt dich sowieso schon, aber er möchte dich das erleben lassen. In Johannes 4, Vers 23 und 24 steht, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. So, also, Johannes sagt, wir müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Aber was heißt das? Wie kann ich Gott im Geist anbeten? Könnte man jetzt irgendwelche interessante Vorstellungen von Leinengewändern und Löchern ausschneiden, sich vorstellen? Nein, ist nicht gemeint. Was heißt es, in Wahrheit anzubeten? Dass hier steht, wir sollen den Geist anbeten, bedeutet, du musst von Neuem geboren sein. Hört sich auch komisch an. Was heißt es, ich muss von Neuem geboren sein? Die Bibel lehrt uns, dass bevor wir Jesus kennengelernt haben, wir geistlich tot waren. Die Sünde hat uns getrennt von Gott und wir hatten kein Leben in uns selbst. Also wir sind zwar rumgelaufen, aber geistlich hatten wir kein Leben in uns. Anderle hat es vor ein paar Wochen mit so einem schlabbeligen Handschuh gezeigt. Da war kein Leben drin. Und was jetzt passieren muss, ist wie in der Predigt von Anderle, dass die Hand Gottes, dass Gott in diesen Handschuh hineinkommen muss und ihm eine Form geben muss und ihn bewegen muss. Und genau das muss mit uns passieren. Wir müssen geistlich lebendig werden. Und es passiert, indem wir das Werk, was Jesus getan hat am Kreuz, er ist für uns am Kreuz gestorben, für all die Schuld, die wir auf uns geladen haben, die uns von Gott getrennt hat, die hat er auf sich genommen. Und wenn wir das annehmen, was er am Kreuz getan hat, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich glaube das, dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast und ich vertraue darauf, dass das genug ist, dann können wir vor Gott treten. Die Schuld, die wir eigentlich auf den Schultern hatten, hat jetzt Jesus getragen und wir haben freien Zugang zu Gott. Der Weg wurde uns frei gemacht. Und das bedeutet es, Gott im Geist anzubeten, wenn du nämlich geistlich lebendig geworden bist. Du musst sagen können, ich war einmal tot in meinen Verfehlungen der Sünde und Gott hat mich lebendig gemacht. Der Heilige Geist ist in mich hineingekommen, der Geist Gottes. Und jetzt habe ich Leben in mir. Nicht nur Leben hier mit einem Sinn und mit einem Ziel und mit einem Zweck, sondern ewiges Leben mit Gott in der Ewigkeit. Und wir sollen in Wahrheit anbeten. Was heißt das? Wir sollen in Wahrheit anbeten. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, nein, das heißt vielleicht, dass ich, wenn ich Lobpreislieder singe, dann Bibelstellen singen muss, weil Gottes Wort ist ja die Wahrheit und dann ist das wahrscheinlich damit gemeint und es ist gut und richtig und ich liebe es, die Bibel zu vertonen in Liedern, aber das ist nicht damit gemeint an dieser Stelle. Wenn da steht, wir sollen in Wahrheit anbeten, dann sagt Gott zu dir, komm zu mir, so wie du bist. Sei ehrlich, das kommt von wahrhaftig, sei ehrlich, komm aufrichtig vor mich. Wie ein Kind, ihr kennt es, ein Kind, das irgendwas angestellt hat, das irgendwas zerbrochen hat oder irgendwas gemacht hat, wovon es auf jeden Fall weiß, dass die Eltern es nicht gut finden. Es hat vielleicht Angst vor seinem Vater zu kommen. Aber Gott sagt, komm zu mir, egal was du getan hast, egal wie schuldig du dich fühlst, egal wie schlecht du dich in diesem Moment fühlst, komm zu mir, ich freue mich, wenn du mir das zeigst. Wisst ihr, Gott weiß alles, was du getan hast. Gott weiß alles, was ich in meinem Leben getan habe und verbrochen habe. Und nichts davon kann ihn erschüttern oder erschrecken oder in irgendeiner Form davon abhalten, dir gütig und gnädig gegenüber zu sein, sondern Gott freut sich, wenn du genau mit dem kommst, was du getan hast. Und ich glaube, das ist das, was Gott heute Morgen auch zu dir und zu mir sagt. Egal, was dich beschäftigt, egal, was dich vielleicht auch gerade runterzieht, komm ehrlich zu mir. Komm ehrlich zu mir, sag mir, was dich bedrückt. Und ich freue mich darüber, wenn du das sagst. Und wir gehen gemeinsam durch diese Zeit und aus dieser Zeit heraus. Also wer Gott anbeten will, er muss von Neuem geboren sein und muss aufrichtig und ehrlich vor ihn kommen. Wir wollen also nicht nur so tun, als ob wir Gott anbeten. Wir können ja viele Dinge machen, wo man vielleicht denkt, ja, das ist jetzt auf Gott ausgerichtet sein, Lobpreislieder singen oder eine Predigt anhören, predigen, beten. Und all das können wir tun, aber nur das Tun macht unsere Aktivität nicht zur Anbetung, sondern wirklich das Ehrliche vor ihn kommen und das auf ihn ausgerichtet sein, macht das Ganze zu etwas, das Gott wirklich gefällt. Gerade nochmal in dieser Definition heißt es, Anbetung ist, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit und erkennen und würdigen und unsere höchste Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Und das muss nicht sein, dass du dann immer total geflasht und überwältigt und zappelnd vor Freude und keine Ahnung was springend und jauchzend bist, sondern diese Wertschätzung kannst du Gott auch entgegenbringen, wenn du gerade im tiefsten Tal bist. Genau auch da kann Gott dir begegnen und dir zeigen, wie sehr er dich trägt, wie sehr er dich hält, dass er gerade da ist, dass er für dich ist. Und in dem Moment äußert sich vielleicht deine Wertschätzung anders, als in dem Moment, wo du gerade, ja, wo du denkst, die Welt liegt mir zu Füßen, alles ist so wunderbar. Aber auch in der Zeit, wo du dich nicht nach Jubeln und Springen fühlst, kannst du Gott ehrlich deine Wertschätzung entgegenbringen. Aber was heißt es jetzt für uns als Gemeinde? Da ging es jetzt so um, was ist Anbetung überhaupt? Aber was machen wir als Haus des Herrn? Wie können wir ganz speziell als Gemeinde, wenn das unser Auftrag ist, ihm Ehre entgegenbringen. Und erstmal habe ich mich gefragt, was ist überhaupt Gemeinde? Also wir reden jetzt über Gemeinde die letzten Wochen, aber was bedeutet es überhaupt, Gemeinde zu sein? Und eine Definition, also man kann Gemeinde aus verschiedenen Blickrichtungen sehen, eine universelle Definition, die ich gefunden habe, ist: Gemeinde oder Kirche ist eine Gemeinschaft aller wirklich Gläubigen aus allen Zeiten. Also Kirche ist eine Gemeinschaft aller wirklich Gläubigen aus aller Zeiten. Also wirklich Gläubige, Geist und Wahrheit und die aus allen Zeiten. Ich kann also sagen, ich bin gemeinsam in einer Gemeinde mit Abraham, David, da kenne ich die Nachnamen nicht von den beiden, Martin Luther und Silke Weber ist in einer Gemeinde. Oder du kannst sagen, Marc Berthor kann sagen, ich bin in einer Gemeinde mit Jakob, Jesaja und Paulus. Das finde ich ziemlich cool. Ich glaube, wir sind in sehr guter Gesellschaft. Also Gemeinde ist was Universelles. Es sind alle Gläubigen, die jemals sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament gelebt haben. Gemeinde kann man aber auch, wenn wir es jetzt mal auf diese Zeit hier im Moment begrenzen, wir sind ja im 21. Jahrhundert, wie die Predigtreihe sagt, dann kann man Gemeinde auch unterscheiden zwischen der weltweiten Gemeinde, also alle wirklich Gläubigen, die momentan hier auf der Welt sind, und der lokalen Gemeinde. Und die lokale Gemeinde, das sind wir als Haus des Herrn. Und wir haben genauso den Auftrag nach oben, nach außen und nach innen, wie wir es als weltweite Gemeinde haben. Wir haben genauso den Auftrag als Einzelne, wie wir es auch ja, als Gesamtheit der Gemeinde haben, Gesundheit. Das heißt, wenn wir heute über die Aufgabe der Gemeinde reden, dann geht es nicht nur darum, dich als kleiner Punkt in der großen Masse zu sehen, die oft auch noch sehr undefinierbar ist, weil wenn wir uns die Sonntagsmorgensgottesdienste ansehen, da sind nicht immer die gleichen Leute da, sondern es wechselt. Alles, was Auftrag der Gemeinde ist, gilt auch für dich ganz persönlich heute Morgen. Ihr kennt vielleicht dieses Bild von oder dieses Beispiel, das man oft nimmt. Eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Reich Gottes wird nicht auseinanderbrechen, wenn du deinen Auftrag nicht wahrnimmst. Aber es ist unglaublich wichtig, dass dir bewusst ist, du bist ein Glied in dieser Kette und es ist absolut, es macht was aus, ob du dich als Teil darin siehst oder ob du denkst, naja, irgendwie gehöre ich dazu, die anderen machen das schon oder es wird schon irgendwie laufen, ich bin ja eh nicht gut genug. Der Auftrag geht heute Morgen an dich persönlich, Gott zu ehren und ihn anzubeten. Wie machen wir das im Haus des Herrn? Wir haben Lobpreis, wir haben Predigt, wir haben Gebet, wir haben prophetische Worte. Und was wir uns wünschen im Haus des Herrn ist, dass all diese Dinge nicht nur Aktivitäten sind, und das sind sie auch nicht, sondern dass es wirklich ja, auf ihn ausgerichtet ist. Wir singen Gott Lieder und bekennen darin, was er Gutes getan hat. Wir erkennen darin seine Wahrheit, die er über uns ausgesprochen hat, die er über sich ausspricht. Und wir wertschätzen ihn, indem wir ihm das entgegensingen. In der Predigt wollen wir seine Schönheit, seine Größe sichtbar machen und erkennen, wie gut er ist, wie treu er ist und im Glauben daran festhalten. Und das ehrt Gott, weil wir wertschätzen ihn, indem wir auf das vertrauen, was er gesagt hat. Im Gebet glauben wir, dass Gott, das ist, was er sagt, nämlich ein Gott, der hört, was seine Kinder vor ihn bringen und der antwortet auf Gebete. Und aus Anbetung zu ihm heraus, aus Wertschätzung und Liebe und Dankbarkeit kommen wir vor ihn und bringen unsere Anliegen vor ihn, weil wir wissen, dass er treu ist in dem, was er sagt. Und auch in prophetischen Worten und Eindrücken, so wie jetzt vorhin der Momo hatte einen Eindruck von Gott und wir ehren Gott damit, wenn wir das von ihm annehmen. Und wenn wir darauf reagieren, wenn wir das wertschätzen und wenn wir ihm unseren Dank und unseren Lob dafür geben. Das ist so die Umsetzung in unseren Gottesdiensten. Wie wollen wir als Haus des Herrn diesen Auftrag wahrnehmen als Gemeindehaus des Herrn? Wir haben eine Vision als Haus des Herrn und die soll genau diesen Auftrag nach vorne treiben. Daran wollen wir uns orientieren. Du kannst gerne weiterklicken, Isabel. Wir wollen, als Haus des Herrn, wollen wir Gott in allen Dingen anbeten. Das ist der Auftrag nach oben, das soll ganz oben stehen. Indem wir ein Netz aus Gemeinschaften knüpfen, die Gott lieben, das ist nach oben, Menschen lieben, nach außen und Jüngerschaft leben. Das ist der Auftrag nach innen. Und ich freue mich, dass wir sehen können im Haus des Herrn, dass wir diesem Auftrag auch nachgehen. Wir haben vor 2 Wochen, glaube ich, gehört von Uli, Steven, Momo, Reni und Gina und Chris von dem Epicenter, wovon sie uns erzählt haben. Und wir sehen, dass sie genau diesen Auftrag auch wirklich im Herzen tragen und sehen, wir wollen Menschen lieben, wir wollen Gott lieben und wir wollen Jüngerschaft leben. Und sie haben genau diese Werte sich auch auf die Fahne geschrieben. Wir haben von Holm und Nasira gehört letzte Woche, die genau das auch in Georgien machen wollen, die Gemeinschaft leben, die Menschen erreichen wollen, die Jesus noch nicht kennen, die in Gemeinschaft leben mit anderen Christen und Jüngerschaft erleben wollen und die an allererster Stelle Gott verherrlichen wollen. Und so ist es Auftrag von Haus des Herrn Mannheim, den wir wahrnehmen wollen, wo du dich als Teil von sehen kannst und mitfreuen kannst, auch wenn du vielleicht nicht direkt in diesem Prozess beteiligt warst, aber dich mitfreuen kannst, dass da Früchte rauskommen, dass wir dieses Netzwerk aus Gemeinschaften schon knüpfen und dass Gott es durch uns durchtut. Und wir haben die Umsetzung eben jeder persönlich. Du bist aufgerufen, Gott an erster Stelle anzubeten, ihn zu erkennen und wirklich auf ihn zu reagieren, auf das, was er dir zeigt. Als ich Backstreet Boys Fan war, da fiel es mir recht leicht, die Konzerte toll zu finden, die Poster toll zu finden und all das. Und ich habe, niemand muss mir sagen, so jetzt setz dich mal hin und hör mal ein paar Lieder von denen oder jetzt... Ja, ich habe sogar meinen Papa dazu gezwungen, dass er mir ein Bild von Nick malt, das ich für einen Wettbewerb eingeschickt habe. Also es war eine Reaktion auf das, was ich gesehen habe. Ich fand die toll, die waren super und ich habe darauf reagiert. Und genauso soll es mit Gott sein. Gott ist doch, also lasst mich nicht blasphemisch sein, 1000-mal besser als die Backstreet Boys. Wie viel mehr muss es mein Herz bewegen und muss es mich Zeit, Geld und auch nur alles, was ich habe, zum Investieren bringen, wenn ich Gott sehe? Wenn du jetzt vielleicht heute Morgen hier bist und du denkst dir, ja gut, von mir aus, also rein theoretisch, kann ich da noch mitgehen, aber ich bin einfach nicht überwältigt oder das bringt mich nicht zum Springen, das bringt mich nicht zum Tanzen. Ich will einfach nur ein paar geniale Wahrheiten, die in diesem Predigtvers in Epheser 1, ihr erinnert euch, drin sind, nochmal einfach vor Augen halten. Ich glaube, manchmal hat Predigt was damit zu tun, einfach eine Skulptur, die verdeckt ist, den Vorhang wegzuziehen. Und ich hoffe, dass es ein bisschen gelingt heute Morgen. In Epheser lesen wir, also wir haben allen Grund zur Freude und wir haben allen Grund, Gott zu ehren, denn Vers 3, du kannst vielleicht gerade nochmal die Bibelstelle vorne hinmachen, die ist weiter am Anfang. In Vers 3 lesen wir, für den geistlichen Segen, den wir durch Jesus haben. Wir haben allen Grund, Gott zu ehren und uns an ihm zu freuen, für das Leben, zu dem er uns erwählt hat. Wir haben nicht nur ein Leben bekommen, zufällig, weil wir da reingestolpert sind, sondern Jesus, Gott selbst, hat uns erwählt, dieses Leben zu führen, nämlich ein Leben erfüllt von Gottes Gegenwart und Liebe. Das ist der Hammer, ein Leben erfüllt von Gottes Gegenwart und Liebe. Und Gottes Gegenwart ist mehr und seine Liebe ist tiefer als jede Liebe und Geborgenheit, die wir uns überhaupt vorstellen können auf der Welt. Wir haben allen Grund, uns zu freuen und ihn zu ehren, Vers 5, weil wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser in dein Leben aufgenommen hast, dann bist du ein Sohn, dann bist du eine Tochter von Gott. Das heißt, egal wie fähig oder unfähig deine Eltern waren, egal ob deine Eltern die Eltern waren, die sie hätten sein sollen, ob sie dich behandelt haben, wie sie es hätten tun sollen, wie es richtig gewesen wäre. Wenn du Jesus als deinen Herrn in deinem Leben angenommen hast, dann hast du einen Vater und das ist der Vater, von dem jede Vaterschaft kommt und das ist der perfekte Vater und du brauchst keinen Mangel mehr haben, den du jetzt leidest, weil deine Eltern dich in irgendeiner Form vernachlässigt oder nicht so behandelt haben, wie es gut und richtig gewesen wäre. Wir haben allen Grund, uns zu freuen und ihn zu ehren. Vers 7, für Gottes Gnade. Durch sein Blut sind wir erlöst, unsere Verfehlungen sind vergeben. Alles, was dich bedrückt, alles, was dir ein schlechtes Gewissen macht, alles, wo du denkst, es läuft nicht so, braucht dich nicht mehr bedrücken und belasten, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, weil er hat es schon getragen. Deine Verfehlungen und Sünden sind dir vergeben. Und Vers 11, wir sind Erben des lebendigen Gottes. Gott ist ein Gott, von dem alles kommt, für den alles ist und zu dem alles geschaffen ist. Und alles gehört ihm, alle Schätze dieser Welt, jeder Reichtum, alles, was du dir an Gutem vorstellen kannst, alles, was wirklich gut ist, kommt von Gott. Und wir sind Erben dieses Gottes. Uns gehört es, wir sind Anteilhaber von all dem Guten, jetzt schon und später in Ewigkeit. Und Vers 13 und 14, wir können dankbar sein und Gott ehren für den Heiligen Geist, der in uns ist, seitdem wir ja Jesu Geschenk am Kreuz angenommen haben, weil der Heilige Geist, so lesen wir es in der Bibel, ist ein Unterpfand, ist wie ein Pfand für uns, praktisch eine feste Zusage, die wir haben, dass wir wirklich gerettet sind. Das heißt, wenn du von Neuem geboren bist, der Heilige Geist in dich hineingekommen ist, dich lebendig gemacht hat, dann kannst du sagen, ich werde nicht verloren gehen. Ich werde nicht verloren gehen. Komme, was wolle, Gott hält mich in seiner Hand. Und er hat dir den Heiligen Geist gegeben, um dir das sicher zuzusagen. So, wenn du den Heiligen Geist in dir hast, dann hast du die Gewissheit, ich werde nicht verloren gehen, ich werde völlig gerettet werden. Und das sind kleine Ausschnitte, die wir in Epheser 1 finden, die, wenn wir wirklich unsere geistigen Augen geöffnet haben, uns überwältigen müssen, die einfach eigentlich nicht in Worte zu fassen sind. Und Gottes Wort ist voll von diesen Wahrheiten. Und Gottes Wort, Gott offenbart sich in seinem Wort voller Liebe. Und er spricht zu uns persönlich, nicht nur dadurch, dass wir lesen, sondern er spricht zu unserem Herzen. Und wenn du heute Morgen hier bist und glaubst, jetzt habe ich das auch gehört, aber es fühlt sich einfach nicht so an oder es macht sich nichts, es tut sich nichts. Wir haben gelesen in der Definition über Anbetung. Anbetung ist das Ergebnis von Erkenntnis Gottes und das Begeistertsein und Überwältigtsein von ihm und seiner Herrlichkeit. Und wir haben gelesen, dass wir darauf angewiesen sind, dass er sich uns zeigt. So, wenn du heute Morgen hier bist und du betest ihn schon im Geist an, du bist schon von Neuem geboren und du sagst, ich spüre das nicht, dann möchte ich dich herausfordern und auffordern, komm heute Morgen ehrlich vor Gott, so wie du bist. Wenn du sagst, ich spüre das nicht, sag Gott, ich fühle mich matt, ich fühle mich träge, ich erlebe das nicht, ich sehe das nicht. Und komm vor ihn und bring ihm das, was in deinem Herzen ist und was in deinen Gedanken ist. Und bitte ihn, dass er sich dir zeigt, bitte ihn, dass er sich vor dich stellt in all seiner Schönheit und dass du ihn erkennst als derjenige, der er wirklich ist. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns begegnet. Ansonsten können wir es nicht. Wir können nicht von uns aus irgendwas produzieren. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, das, was die da vorne über Anbetung im Geist gesagt hat, das sagt mir jetzt immer noch überhaupt gar nichts, will ich dir zusprechen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Der Vater, Gott, hat Jesus, Gott, den Sohn gegeben, damit er für deine Schuld am Kreuz stirbt. Und es war ein teures Opfer, da ist jemand gestorben für dich. Und Jesus steht da mit offenen Händen und sagt, nimm das an, was ich am Kreuz für dich getan habe. Nimm das an und du darfst dieses Leben haben, für das ich mit meinem Blut bezahlt habe. Herr Gott, und so bitte ich dich, dass du dich heute Morgen und über die nächsten Stunden und Tage dich uns zu erkennen gibst. Gott, ich bete, dass du zu uns sprichst, dass du dich vor uns stellst und dich wirklich enthüllst, dass wir freie Sicht auf dich haben, Gott. Und wir wollen aktiv sagen, wir öffnen unsere Augen und wir wollen erkennen, dass du uns unsere Augen öffnest. Wir lesen Psalm 139, du hast mich erforscht und erkannt, Gott, du hast es schon getan, du kennst uns und du siehst uns. Und wir wollen als Antwort geben, so wie es am Schluss bei diesem Psalm heißt, erkenne mich, Gott, und erforsche mein Herz. Gott, wir wollen dir antworten auf das, wie du bist und wer du bist und was du tust. Und ich bitte dich, dass du uns in deine Fülle hineinführst. Amen.